So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Also, ich behaupte ja, dass die meisten Menschen, die zu dir kommen, glauben, dass sie ein Zielproblem haben. Aber du sagst ja immer, das stimmt nicht. Wieso denn eigentlich?
Naja, Zielproblem. Zielproblem heißt, dass sie glauben, sie müssen ein bestimmtes Ziel erreichen. Oder was ist ein Zielproblem?
Ja, dass die halt so nicht wissen, wohin es gehen soll. Dass sie halt merken, okay, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, wohin.
Ja, es gibt verschiedene Abstufungen. Ja. Es gibt die, ich habe ein Ziel, aber ich weiß nicht, wie ich es erreiche. Es gibt die, ich weiß noch gar nicht, was das richtige Ziel ist. Und es gibt die, ich kenne mich selber noch nicht, deswegen weiß ich noch gar nicht, wie ich überhaupt darüber nachdenke, was ein Ziel sein könnte. Das sind so die drei Hauptfaktoren. Ich glaube, was du meinst und das, was ich tatsächlich am häufigsten sehe, ist, dass die meisten Menschen sich gar nicht gut genug kennen, um zu wissen, welche Ziele sie sich setzen möchten. Und wenn wir jetzt sagen, okay, unser klassischer Klient, unser Unternehmer, der langsam ausfäden möchte, der weiß, was er möchte, er weiß, dass er weniger arbeiten möchte, mehr Zeit haben möchte. Und irgendwas blockiert ihn aber. Und da kommen wir dann halt wieder zurück zu dem, man muss sich selber besser kennenlernen und sich selber besser wahrnehmen, um da langsam auf die Spur zu kommen, was ich genau will. Weil, okay, ich habe das Ziel im Außen, aber so was in mir drinnen den Kurs vorgibt, das ist mir noch nicht ganz klar.
Okay, das ist ja immer noch alles sehr oberflächlich eigentlich. Aber was heißt das denn konkret? Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der ständig im falschen Job landet, weil ich den annehme, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas verpasse oder dass ich das jetzt annehmen muss, weil man natürlich auch angewiesen ist, Geld, Finanzen und so weiter. Oder wenn ich jemand bin, der ständig im gleichen Beziehungsmuster, in der gleichen Beziehung landet und ich dann irgendwie das Bild davon kriege, dass alle Partner schlecht sind. Also was passiert denn da wirklich? Warum treffe ich diese Entscheidung immer wieder?
Naja, die Frage ist erstmal, treffe ich sie wirklich bewusst, was da normalerweise abläuft? Das ist eigentlich das, was die Basis von der Verhaltenstherapie bildet. Und das ist die Verhaltenstherapie, ist auch das, worauf mein Coaching aufbaut in erster Linie. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein großer Großteil von dem, was wir jeden Tag tun, gelerntes Verhalten ist. Es gibt ja so die zwei Schulen, ja. Es gibt so diese Freud-Jung-Schule, die eher sagt, naja, es gibt ein Unterbewusstsein und das steuert uns und das ist ein bisschen wie ein Eisberg und das wissen wir nicht ganz genau, wo das herkommt oder vielleicht schon, aber man kann es halt nicht wirklich beeinflussen. Und das ist ein bisschen die alte Schule. Und dann gibt es die neuere Richtung, die sich jetzt durchgesetzt hat, eigentlich kann man sagen, schon seit den 70er, 80er Jahren. Die kommt eher so aus dem angelsächsischen Raum. Und da sagt man, alles das, was ich tue, habe ich irgendwann gelernt als Reaktion auf ein bestimmtes Setting, auf eine bestimmte Situation. Das sind natürlich meistens Verhaltensmuster, die wir in der Kindheit, in der Jugend lernen. Und die helfen uns in unserem damaligen Setting, meistens in der Ursprungsfamilie, durchs Leben zu kommen, glücklich zu sein, mit Herausforderungen zurechtzukommen. Und dadurch gewöhnen wir uns dann Muster an, Verhaltensmuster, und die nehmen wir mit. Und wenn wir dann älter werden, kommen wir dann in Situationen, wo wir sehen, diese Verhaltensmuster, die bringen mich jetzt, heute nicht mehr weiter. Wenn ich immer nur Gas gebe und leiste, um Anerkennung zu bekommen, ja, so ein klassischer Antreiber bei den Männern, ich werde nur geliebt, wenn ich leiste, ich werde nur gesehen, wenn ich leiste, wenn ich gute Noten bringe, wenn ich der Beste bin, der Schnellste bin und so weiter. Und ich nehme das mit und nehme das mit und nehme das mit und dann stehe ich mit einem Fuß im Burnout, dann sage ich, okay, jetzt muss ich was ändern, weil ich habe dieses Verhalten gelernt, aber jetzt möchte ich es durch ein neues Verhalten ersetzen. Ja. Und solange wir dieses Verhalten, das Gelernte nicht durch etwas Neues ersetzen, wiederholen wir natürlich immer das, was wir bisher gemacht haben. Also ich suche mir immer den gleichen Job, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Beziehungen, die gleichen Probleme, die gleiche Art zu leben und so weiter.
Okay, also du sagst, die Muster kommen aus der Vergangenheit. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel so viele Leute, die jahrelang Therapie machen und die kennen halt ihre Muster in- und auswendig. Und es ändert sich aber trotzdem nichts. Also warum ist das denn dann so?
Ja, das ist, muss man etwas Provokantes sagen, nämlich, dass es viele Studien gibt, die sagen, dass Psychotherapie nichts bringt. Wobei ich jetzt mich nicht ganz vorbehaltlos anschließe. Ich glaube, es hängt ganz vom spezifischen Fall ab. Und aber, ich habe schon viele Leute gesehen, die mir gesagt haben, sie waren lang in Therapie und haben mit zwei Coaching-Sessions mehr gefühlt erreicht oder verändert als in Jahren von Therapie. Vielleicht aber auch nur, weil sie vorher die Therapie gemacht haben. Ja, kann man ja auch nicht sagen. Also, das ist aber, was du ansprichst, ist so ein klassisches, ich weiß, was nicht stimmt oder ich weiß, was ich verändern müsste, aber ich kann es halt nicht umsetzen. Und das ist ein bisschen schon ein Thema von jetzt dieser Herangehensweise von Analyse. Das heißt, ich analysiere irrsinnig lange, woher kommen meine Probleme und okay, und der Opa hat ein Trauma aus dem Krieg mitgebracht und dann hat er die Oma geschlagen und da ist bla bla bla. Okay, ist alles, wollen wir alles nicht, ist alles nicht gut, ist alles traumatisch. Nur die Tatsache, dass ich es weiß, die hilft mir zwar zu verstehen, warum ich dort bin, wo ich bin, aber die sagt mir noch nicht, was ich stattdessen tun soll. Und da entscheidet sich dann halt, ob ich etwas verändern kann oder nicht.
Okay, ja, das ist schon eine krasse Aussage auf jeden Fall. Also auch mit der Therapie. Aber das habe ich jetzt eh schon auch von Therapeuten gehört, die dann länger so in dem Job sind, also selbst in dem Job sind und die dann irgendwann sagen, boah, ich habe das jetzt 20, 30 Jahre gemacht und irgendwie, ja, ist es, man dreht sich im Kreis, ne? Also Selbstreflexion ist wertlos, wenn man nicht ins Tun kommt, also wenn es nicht in Verhalten umschlägt, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, das ist so generell, das ist ja auch, weißt du, wie viele kommen zu uns, die schon jahrelang Bücher lesen, Podcasts hören, vielleicht Seminare buchen und so auf eigene Faust etwas probieren, aber einfach nicht weiterkommen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel aus Neugierde machen und sagen, ich will wissen, warum ich so bin und ich will wissen, warum ich dieses Muster habe. Ja, das ist alles gut, aber es ist wie mit allem im Leben. Erst wenn ich mein Verhalten verändere, dann wird sich in meinem Leben etwas verändern. Wenn ich nur da oben etwas verändere, ist wunderbar, dann fühle ich mich vielleicht ein bisschen besser und ich fühle mich vielleicht ein bisschen klarer und mir werden die Ziele klarer, was du vorher angesprochen hast, ja, weil ich weiß sozusagen, was ich anders machen möchte. Aber solange ich es nicht im Außen verändere, kann sich ja im Außen auch nichts in meinem Umfeld, in meinem Leben verändern. Und da ist da, wo so viele im Kreis herumlaufen und sagen, ich weiß ja schon, das müsste ich anders machen, aber entweder es blockiert mich irgendetwas oder ich weiß einfach nicht ganz genau, wo ich anfangen soll und dann fühle ich mich ja noch schlechter, weil ich weiß ja schon, was nicht stimmt und ich kann es trotzdem nicht umsetzen, dann denke ich mir, ich bin ja extra dumm, dass ich das nicht schaffe, ja.
Ja, stimmt. Was stimmt mit mir nicht? Oder ich bin kaputt und bei anderen funktioniert es.
Genau, und andere schaffen das und so weiter. Und die anderen sagen aber vielleicht nicht, dass sie schon sich Hilfe geholt haben vor 3 Jahren und dass es ihnen deswegen besser geht. Und ich habe total alles unter Kontrolle und im Griff. Ja.
Ich bin die Ausnahme.
Genau, ich bin so schlau.
Ja, aber du meintest ja auch mal, dass fast alle Klienten eben diesen Satz sagen, ich weiß eigentlich, was ich tun müsste, aber... So, und dieser Satz eigentlich, der sagt ja schon alles. Das ist ja kein Wissensproblem, also dass ich keinen Plan habe, sondern ja eher dann so ein Gewohnheits- oder Verhaltensproblem. Also würdest du sagen, dass genau dieser Satz oder diese Erkenntnis so eine Schutzbehauptung auch sein kann?
Ich meine, generell gibt es ja dieses Phänomen, dass ich mich selber sabotiere, beziehungsweise dass ich etwas nicht zu 100% mache. Das machen wir ja ganz, ganz viel und ganz gerne und ganz häufig und fast alle von uns, dass wenn ich weiß, was ich möchte und ich weiß vielleicht auch, wie ich hinkomme und was ich tun müsste. Ich mache es aber nicht, oder zumindest mache ich es nicht zu 100%, ich mache es vielleicht zu 50-60%. Ich mache ein bisschen was, damit es so aussieht für die anderen und für mich, als würde ich etwas machen, aber ich mache es nicht ordentlich oder ich mache es nicht regelmäßig oder ich mache es nicht mit vollem Einsatz oder mit voller Energie oder so weiter, ja? Weil dann kann ich für mich immer noch sagen, es hat nicht funktioniert. Aber nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich mich nicht richtig angestrengt habe. Und das heißt, ich kann mich sabotieren, habe eine Ausrede, sozusagen eine Schutzbehauptung für mich selbst, kann den anderen sagen, ja, aber ich habe eh schon so viel gemacht, aber es klappt einfach nicht. Und was dahinter steckt oft, das haben wir ja letztes Mal auch bei den Visualisierungen angesprochen, was dahinter steckt oft, ist einfach, dass ich traue mich noch nicht ganz zu glauben, dass ich es schaffen kann. Und solange ich nicht daran glaube, dass ich es schaffen kann, verhalte ich mich auch so. Das heißt, ich sabotiere mich immer selbst. Und deswegen brauchen wir diese Techniken von Visualisierung und in die Zukunft springen und so, wo wir schon das Ziel sehen und den Zielzustand oder das Zukunfts-Ich, das, was wir erreichen wollen, und auch wirklich spüren, dass es möglich ist. Weil dann, wenn wir spüren, dass es real ist und dass ich es erreichen kann, dann werde ich mich auch trauen, mich richtig reinzuhauen. Solange ich immer so ein bisschen misstrauisch bin, werde ich wahrscheinlich nicht vollen Einsatz geben. Es gibt wenige Leute, die vollen Einsatz fahren, wenn sie nicht so eine Grundsicherheit haben, dass sie das erreichen können. Das ist ein bisschen ein Dilemma, ja.
Ja, wenn man so blind ist, ne? Okay, du hast ja auch schon mal gesagt, dass der größte Erfolg und das größte Problem eines Menschen oft denselben Ursprung haben. Aber wie soll das gehen?
Naja, Thema. Also zum Beispiel, mein Thema war zum Beispiel immer, wie ich ein junger Mann war, dass alle meine Freundinnen mir vorgeworfen haben, ich bin so kalt in Beziehungen, ich kann meine Gefühle nicht zeigen. Und das war mein größtes Problem. Und ich habe mich so viel damit beschäftigt, dass es irgendwann mein größtes Asset geworden ist, weil ich mich einfach damit jetzt gut auskenne und jetzt auch anderen Männern dabei helfen kann, mit diesem Problem umzugehen. Ja. Und ich glaube, wenn man eine Herausforderung hat im Leben und man nimmt die an, dann ist es immer die Möglichkeit, in etwas besonders gut zu werden, weil ich stecke ja da meine Aufmerksamkeit und meinen Fokus rein. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich sage, das ist eine Schwäche. Ja? Weil das ist eher die Herangehensweise, wenn ich sage, ich habe wirklich eine Schwäche, dann sollte ich ja eher dafür eine Lösung finden und stattdessen meine Energie in meine Stärken stecken. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Ebene. Ja? Aber wenn ich so eine Herausforderung habe in meinem Leben und ein Thema, das sich immer wiederholt, keine Ahnung, ich schaff's nicht, in einem Job glücklich zu sein, ich schaff's nicht, in einer Beziehung glücklich zu sein, ich schaff's nicht, irgendwie finanziell in den richtigen Rhythmus zu kommen, oder ich habe das Gefühl, ich kriege meine Füße nicht so wirklich auf den Boden und setz das um, was ich möchte in meinem Leben. Wenn ich mich dann richtig damit beschäftige und auseinandersetze und das ernst meine und auch richtig gut mache, ja, also auch mit dieser Idee, was wir vorher gesagt haben, ich vertraue darauf, dass es funktionieren kann, dann werde ich ziemlich sicher ziemlich gut darin werden, weil ein anderer, dem das leicht fällt, der hat dieses Thema noch nicht so zerlegt, weil das interessiert ihn nicht, weil er kann es ja eh.
Aber wenn ich jetzt so Sachen angucke, wie zum Beispiel Perfektionismus im Job, und für mich ist das vielleicht voll anstrengend oder so overperforming, aus Angst oder egal, warum ich das mache. Für mich ist das uranstrengend, aber im Job wird das vielleicht voll geschätzt. Und wenn ich dann das als Problem angehe und dieses Muster heile sozusagen oder auflöse, dann riskiere ich doch eigentlich auch voll gleichzeitig, also meinen Erfolg zu verlieren im Job. Wenn ja, das klar. Eigentlich das war, was mich ausgemacht hat. Ne?
Das ist ja generell ein interessantes Thema. Das habe ich ja bei Krankheiten auch. Ja? Ich habe ja auch bei vielen Krankheiten so einen Krankheitsgewinn. Ja, alle bemitleiden mich, alle sagen, oh, du bist so arm, dann kriege ich Aufmerksamkeit und so weiter. Ja. Und da ist es ähnlich. Ich habe ein Verhalten, das eigentlich für mich persönlich ungesund ist, weil es zu weit geht. Und ich habe aber meine Identität daran geknüpft und ich sehe mich jetzt selbst als den Überperformer. Irgendetwas in mir sagt aber, du gehst da zu weit, du machst dich kaputt, du gehst ins Burnout. Das bist ja auch eigentlich gar nicht du ab einer gewissen Grenze. Ich glaube, es ist mal wichtig, dazu sagen, dass das Erste, was wir mal wissen müssen, was man immer wieder vergisst, wir verhalten uns immer so, wie wir glauben, dass wir sind und wie wir uns sehen. Wir verhalten uns nicht so, wie wir sind. Ja? Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Das ist vielleicht nicht ganz logisch, ja? Aber ich verhalte mich immer so, wie ich glaube, dass ich bin. Das heißt, wenn ich glaube, ich bin ein Überperformer, dann werde ich überperformen. Wenn ich glaube, ich bin schlecht mit Fremdsprachen, dann werde ich mich schwer tun mit Fremdsprachen. Wenn ich glaube, ich bin schüchtern, dann werde ich mich schwer tun, auf andere Menschen zuzugehen. Wenn ich aber drauf komme, dass Schüchternheit einfach nur, keine Ahnung, schlechte Planung war, dass Fremdsprachen eher was damit zu tun hatten, wie ich, keine Ahnung, Französisch in der Volksschule gelernt habe und diese Dinge, und dann drauf komme, dass ich bin gar nicht ich als Person, sondern das sind nur Umstände gewesen, die mich halt dorthin gebracht haben, dann verändert sich das Bild von mir und dann kann ich auch anders agieren. Ja? Und dann muss ich natürlich auch sagen, Überperformer ist ja ein klassischer Antreiber auch bei den Männern. Teilweise, weil es auch Spaß macht. Ja? Also es ist auch nicht so, dass man gleich sagt, oh, das ist jetzt zu viel und ja, wenn es jetzt kurzfristig ist oder man das bewusst macht und sagt, okay, ich habe da jetzt ein Projekt und da gebe ich jetzt ein paar Wochen Gas und ja, ist ja okay. Aber es ist, glaube ich, wie bei jede Eigenschaft hat gute, ja, hat eine gute Seite und die bringt mich weiter, dann gibt es irgendwo eine gute Balance, das ist manchmal ziemlich, ziemlich eng und dann geht es aber über den Punkt heraus, wo es gut ist. Das heißt, es ist gut, ein Überperformer zu sein, bis ich zu einem Punkt komme, wo ich sage, okay, da laufe ich gut, da habe ich Zug, da gehe ich manchmal zu viel und manchmal zu wenig, aber dann, wenn ich die ganze Zeit im Overdrive bin, dann power ich mich halt aus, dann werde ich vielleicht krank, dann geht die Familie kaputt und so weiter und so weiter, dann werde ich unzufrieden, dann macht mir auch nichts mehr Spaß. Das heißt, es ist dann in erster Linie das Bild, das ich von mir habe, anschauen und das eventuell korrigieren und da noch die Balance finden und sagen, okay, ich bin so, aber vielleicht gehe ich ein bisschen zu viel rein oder vielleicht gehe ich ein bisschen zu wenig rein und sich da halt auch Feedback von außen zu holen.
Ja, das ist eh immer gut, ne? Wenn jemand so neutral einmal draufschauen kann, anstatt ich selber, der eh alles irgendwie mit Emotionen verbindet.
Ja, ich kann auf mich selber nicht draufschauen. Ja, das ist so, wie, nee. so wie der Münchhausen, der sich selbst aus dem Sumpf ziehen will. Ja, also hier hinten, das geht halt einfach nicht. Ja. Wir haben unsere Blindspots und letzte Woche habe ich ein lustiges Coaching gehabt mit einem Klienten und er hat gesagt, das war erst die zweite oder dritte Session. Und da sind halt immer die ersten Sessions, sind immer die, wo wir die großen Sachen ausbuddeln natürlich. Ja. Und dann sagt er, ich hasse dich, Jens, halt so im Spaß. Ja. Jetzt weißt du, warum man bei mir im Voraus zahlen muss. Ja. Weil ja. Natürlich hasst du mich. Ja. Natürlich sage ich die Sachen, die unangenehm sind. Ja.
Ja, klar. Aber es ist auch witzig, ne, dass man dann ja im Coaching halt wirklich jemanden hat, der ein. Und da zeigt sich aber, wer wirklich bereit ist, was zu ändern und wer wirklich an dem Punkt ist, ne? Und wer nicht, ja. Ja, okay, aber da komme ich jetzt zu dem Punkt, der mich richtig interessiert. Und zwar, also kontrollieren versus loslassen. Wann ist Kontrolle hilfreich und wann ist sie eigentlich ein Problem?
Naja, zum Beispiel, also Stichwort Kontrolle, zum Beispiel, ich habe ja als Kind und Jugendlicher und später teilweise auch noch so Kampfkunst gemacht. Und in der Schule hatten wir einen super Karate-Lehrer. Und bei der ersten Landesmeisterschaft, wo wir immer ganz gut abgeschnitten haben, haben wir gesagt, Jens, pass auf, dass du nicht dem zu stark ins Gesicht schlägst oder so etwas. Oh Gott. Wieso sagt er mir das überhaupt? Das ist mir noch nie passiert. Ja? Und ich habe mich überhaupt nicht so eingeschätzt wie jemand, der so etwas macht. Ja? Okay, was passiert? Erste Runde, wir kämpfen und... Und irgendwie leider habe ich dem Jungen genau auf die Nase gehaut und der hat Nasenbluten gehabt, das ist sonst eh nichts passiert. Aber wie alt waren wir damals? 12 oder 13 oder sowas. Aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und das ist so etwas von Kontrolle, was ich glaube, eine gute Seite von Kontrolle ist, dass man sagt, okay, man nimmt sich selber wahr und da, wo man vielleicht die Tendenz hat, über die Stränge zu schlagen, ja, wenn ich jetzt extrem emotional bin oder wenn ich jetzt ein Chef bin, der gerne auszuckt oder schreit oder so, ja, dass ich da sage, ich versuche mich zu kontrollieren, ja, da ist Kontrolle etwas Gutes, aber wenn ich dann mich total in so einen Schuhkarton packe, mich nie traue, etwas zu sagen und dann beginnt so langsam der Druck im Kessel zu steigen und ich werde immer unzufriedener und krantiger und lebe mich selbst nicht aus, dann ist natürlich Kontrolle zu viel. Ja. Also es ist immer so, wie ich gesagt habe, mit dieser Eigenschaft, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle und dann langsam aufmachen, ist leichter als am Anfang komplett loslassen und sich dann zu kontrollieren, so wenn ich das übers Leben sehe. Ja. Das ist mein Gefühl, wenn ich mir die Leute anschauen, die glücklich sind, da sind das eher die sehr kontrolliert gestartet sind und vorsichtig, aber bewusst, aber halt nicht das Leben, sage ich mal, langweilig gemacht haben, aber dann mit der Zeit sozusagen mutiger geworden sind und sich mehr getraut haben. Die eher so losgelaufen sind und boah, ich reiß die Welt nieder, die haben sich dann eher schwer getan, weil die hatten dann immer das Gefühl, sie beschneiden sich irgendwo selbst.
Okay, aber also okay, wenn es jetzt so ums Loslassen zum Beispiel geht, also ich kenne halt genug Menschen, die loslassen oder etwas loslassen halt auch so als Ausrede benutzen, um dann so keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Mhm. Also auch voll gerne so dieses, wenn es sein soll, dann wird es kommen, ja, ja. Und ich muss nichts dafür tun. Also wie unterscheidest du das denn?
Naja, ich glaube, man muss, also das kann man ja immer nur jeder für sich selber ehrlich beantworten, beziehungsweise in einem ehrlichen Dialog. Aber die Frage ist, geht es jetzt darum, dass ich etwas loslasse oder geht es darum, dass ich versuche, Verantwortung abzugeben? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich kann ja kontrollieren und loslassen, was ich möchte, aber die Frage ist, bin ich bereit für alles das, was ich tue und das, was vielleicht dann auch folgt, die Verantwortung zu übernehmen? Oder ist das ganze Ding eher so, okay, das ist eher unangenehm, dann lasse ich es los. Oder da verspreche ich mir einen Benefit, das halte ich fest und das möchte ich kontrollieren. Ich glaube, vor 20 oder 30 Jahren hat es so dieses Buch gegeben, das Lola-Prinzip. Ja, das war so irgendein Schweizer Psychologe, der hat geschrieben, du musst jetzt alles loslassen und dann bist du frei und so weiter. Ja, es hat auf einer gewissen Ebene, macht das schon Sinn. Ja, also wenn ich jetzt da die ganze Zeit über etwas nachdenke und ich kann es eh nicht verändern und es ist außerhalb von meinem Einflussbereich, dann sollte ich es loslassen. Ja, schon. Aber es gibt halt auch Dinge, die möchte man eigentlich nicht loslassen, die bringen einen noch weiter. Vielleicht ist das manchmal ein Zeichen, dass wir sie behalten sollen, aber vielleicht anders behalten.
Ja, macht schon Sinn. Also vor allem, wenn ich keinen Einfluss darauf habe, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, klar. Wenn ich keinen Einfluss darauf habe, dann brauche ich auch keine Verantwortung dafür übernehmen.
Ja, stimmt. Okay, letzte Frage. Was ist das eine, was heute jemand machen kann, um ein Muster zu unterbrechen?
Ganz einfach. Sich bewusst werden, das ist etwas, was ich mit allen meinen Klienten am Anfang mache. Das ist eine der ersten Aufgaben im Coaching. Sich bewusst werden, in welchen Settings, in welchen Situationen man wie reagiert und dann ein kleines Tagebuch führen, was da so die Trigger sind. Ja, also diese Verhaltenskette geht ja, also kann man auch im Kreis sagen, ja, also es gibt quasi eine Reaktion, die ein Verhalten, und dieses Verhalten wird getriggert von einem Gedanken oder von einer Emotion und das wird getriggert von einem äußeren oder inneren Trigger, aber sagen wir mal von einem äußeren. Also, keine Ahnung, ich sage was ganz Einfaches. Ich stehe bei der Kaffeemaschine, höre hinten, kommt mein Chef rein und merke schon, ich bin so ein bisschen gestresst und ziehe die Schultern hoch oder so etwas. Okay, okay, und da schreibe ich mir auf und dann suche ich solche Situationen. Das sind meistens nur so 2, 3 verschiedene, die sich wiederholen und dann analysiert man das und überlegt sich auf der einen Seite, woher kann das kommen? Das ist interessant, aber bringt mich noch nichts zum Ziel. Das zweite ist, was mache ich stattdessen? Und das ist oft so, dass man da ein bisschen Unterstützung braucht, weil erstens fehlen einem oft die Ideen, was man anders machen kann. Und zweitens, meine Erfahrung ist, also dass man das von alleine macht, habe ich selten gesehen. Ja? Dass jemand sagt, okay, da ist eine Situation, da reagiere ich immer gleich. Also überlege ich mir, was mache ich anders und wie möchte ich das machen und wann mache ich das? Passiert nicht so oft. Ja? Geht aber auch alleine, klar. Ja? Vor allem, man kann ja mit Kleinigkeiten anfangen, wo es um nichts geht.
Ich finde das so interessant, was du eben gesagt hast mit und dann suche ich mir die Situation, also wo ich dann wieder anders reagieren kann, weil das erinnert mich, ich hatte jetzt am Wochenende eine Session mit einem Kind, was ich ja erzählt habe, was ich ja regelmäßig habe. Und das Thema ist halt so Ängste und es hat sich halt rausgestellt, dass dieses Mädchen, das eigentlich selber Situationen immer vermeidet, sie sich bei denen auf dem Hof um das Angsttraining von Rindern kümmert. Mhm. Also sie nimmt die kleinen Rinder und macht über Monate mit so viel Geduld, trainiert die mit denen, dass sie keine Angst mehr haben, damit die dann zur Auktion gehen können. Und ich dachte so, okay, wie machst du das? Ja, zum Beispiel nehme ich das kleine Rind und dann habe ich einen Regenschirm und dann stelle ich mich daneben, wenn der scheu ist, und dann mache ich stundenlang diesen Regenschirm auf und zu.
Echt?
Und ich denke mir so, also, ne? Da habe ich ihr das mal einfach nur so vorgehalten. Aber wie interessant, dass man selber bei seinen eigenen Ängsten Situationen so krass meidet, nur um nicht in diese Situation zu kommen, aber voll, also gar kein Problem damit hat, andere damit zu konfrontieren.
Das ist ja die Antwort auf deine Frage vorhin mit der größten Stärke, ja, und dass das die gleiche Wurzel hat, ja, weil sie wird dann, wenn sie dann älter ist, ist sie dann quasi die Rinderangst-Spezialistin, ja.
Ja, genau.
Super.
Aber ist doch witzig. Nee. Ja, cool. Okay. Ja, super. Vielen Dank.
Danke für die guten Fragen. Danke für den guten Call. Und bis nächste Woche. Abonnieren nicht vergessen.